Schönen guten Morgen. Wenn ihr beim Kinderprogramm gut aufgepasst habt, dann habt ihr alles verstanden, was ich heute sagen werde. Denn die Ute hat das alles auf den Punkt gebracht. Aber ihr bekommt von mir natürlich eine längere Version. Ihr müsst euch ein bisschen gedulden heute. Also, heute geht unser zweiter Themenblock unserer Predigtreihe Kommt und folgt mir nach zu Ende. Und vor 2 Wochen haben wir uns mit dem Abschnitt Die Heilung eines Gelähmten beschäftigt und heute wollen wir uns mit dem nächsten Abschnitt beschäftigen. Die Berufung des Levi, die Berufung des Matthäus. Und der Text deutet darauf hin, dass Jesus unmittelbar, nachdem er den Gelähmten heilte, irgendwas läuft nicht. Der Text, ja, es klingt schon besser. Der Text deutet darauf hin, dass Jesus unmittelbar nachdem er den Gelähmten heilte, am selben Tag noch hinausging und sah einen Zöllner namens Levi an der Zollstätte sitzen. Hört ihr mich? Gut. Denn nach der Heilung des Gelähmten schreibt Lukas im Vers 26, Lukas 5, Vers 26. Da gerieten alle außer sich vor Staunen, vor Ekstase. Und sie priesen Gott und wurden voll Furcht und sprachen, wir haben heute Unglaubliches gesehen. Wir haben heute Paradoxes gesehen. Und im nächsten Vers steht, danach ging er hinaus. Das heißt, noch am selben Tag ging Jesus hinaus und sah einen Zöllner namens Levi an der Zollstätte sitzen und sprach zu ihm, folge mir nach. Und dieser Levi hier ist auch unter dem Namen Matthäus bekannt. Es ist derselbe Matthäus, der das Matthäus-Evangelium geschrieben hat. Und er war Zöllner. Und Zöllner galten als die schlimmsten Sünder in ganz Israel. Also, hier ist der Schlüssel zum Verständnis dieses Abschnitts. Wir wissen, dass alle Menschen Sünder sind. Doch nach Einschätzung der Juden waren Zöllner in dreifacher Weise schlecht. Erstens arbeiteten sie für die römische Besatzungsmacht. Das heißt, sie nahmen den Zoll für die verhassten Herrscher im Reich ein, die Römer. Und allein das machte sie in den Augen vieler Juden zu Verrätern. Das heißt, sie galten also als Verräter, weil sie für die Römer arbeiteten, wegen ihrer Zusammenarbeit mit den Römern. Zweitens galten Zöllner in ihrer Gesamtheit als notorische Betrüger und Ausbeuter. Und die Rabbiner stuften sie als Räuber ein. Und wen beraubten sie? Sie beraubten ihre eigenen Volksgenossen, die Juden, ihre eigenen jüdischen Volksgenossen, indem sie auf ihre Kosten ihre eigenen Taschen füllten. Drittens waren sie nach Ansicht von Juden, die das Gesetz besonders streng befolgten, das heißt unter anderem Schriftgelehrten und Pharisäer, waren sie permanent kultisch unrein, da ihre Arbeit sie zwang, regelmäßig mit den Heiden, mit den Römern Umgang zu pflegen. Also all das zusammen bedeutete, dass man die Zöllner zu den untersten Schichten der verkommenen Menschen zählte, dem Abschaum der damaligen Gesellschaft. Und man sieht deshalb immer mit Sündern, das heißt mit Prostituierten, in einem Atemzug nannte. Damit waren sie gesellschaftlich Geächtete. Matthäus war Zöllner und Jesus sah ihn in der Zollstätte sitzen und sprach zu ihm, folge mir nach. Was alles erwartete Jesus von ihm, wenn er sich bekehrte? Johannes der Täufer lehrte, dass es moralisch unbedenklich sei, für die Römer Steuer einzunehmen. Schuldig wurde man nur durch die betrügerischen und erpresserischen Praktiken, deren sich die meisten Zöllner bedienten. Wahre Buße bedeutete deshalb laut Johannes nicht unbedingt, dass man seinen Job als Zöllner aufgab, sondern sie kam nur darin zum Ausdruck, dass man mit Betrug und Ausbeutung aufhören musste. Ich lese diesen Abschnitt in Lukas 3, die Verse 12 und 13. Es kamen auch Zöllner zu Johannes dem Täufer, um sich taufen zu lassen, und sprachen zu ihm, Meister, was sollen wir tun? Ah, hier ist es. Meister, was sollen wir tun? Und er sprach zu ihnen, fordert nicht mehr, als was euch vorgeschrieben ist. Das heißt, ja, man musste nicht seinen Job als Zöllner aufgeben, sondern man musste mit dem Betrug und mit der Ausbeutung aufhören. Und Jesus scheint grundsätzlich die gleiche Haltung eingenommen zu haben. Als sich zum Beispiel Zachäus zu ihm bekehrte, wandte sich dieser sich von Betrug sowie von Ausbeutung ab und versprach Wiedergutmachung. Nicht aber, dass er seine Arbeit als Zöllner aufgeben werde. Es scheint auch, dass Jesus das nicht von ihm verlangte. Ihr könnt das in Lukas 19 nachlesen, wenn ihr wollt. Und bei Matthäus ging es aber nicht darum, dass er damit aufhöre, seine Volksgenossen auszubeuten und zu betrügen, sondern Jesus rief ihn in seine Nachfolge. Jesus rief ihn in seine Nachfolge. Jesus sah ihn an der Zollstätte, bei seiner Arbeit, in seinem Büro. In seinem Büro. Nicht am Sonntag in der Synagoge, nicht im Gemeindehaus, nicht in der Kapelle, sondern bei seiner Arbeit. Jesus sah ihn bei seiner Arbeit. Wenn wir hier eine Kamera hätten, die dich die ganze Woche lang bei der Arbeit begleiten würde, würde man sehen, wie du arbeitest, wie du mit Menschen umgehst, wie du mit Menschen sprichst, wie du Menschen behandelst. Ja, Jesus sah ihn nicht in der Kapelle, sondern bei seiner Arbeit und sagte zu ihm, folge mir nach. Und im nächsten Vers heißt es, und er verließ alles, stand auf und folgte ihm nach. So Petrus sagte er, ich werde deine Fähigkeiten, Fische zu fangen, nutzen, damit du Menschen fangen kannst. Und zu Matthäus sagte er, wenn du bleibst da, wo du bist, wird dein Leben mich nicht verherrlichen. Kann Gott verherrlicht werden, da wo du bist, da wo du arbeitest? Kann Gott verherrlicht werden, da wo du bist? Menschen kommen häufig zu mir und sagen zu mir, ich soll dafür beten, dass sie eine Arbeit finden. Und ich sage, ich werde lieber dafür beten, dass du keine Arbeit findest, wenn diese Arbeit Jesus nicht verherrlicht. Ja, bevor wir nach Zielhausen kamen, habe ich zu Gott gesagt, Herr, ich gehe nur dorthin, wenn meine Arbeit dort, wenn mein Leben dort dich verherrlichen sollte. Sollte mein Leben und meine Arbeit dort dich nicht verherrlichen, dann schließe bitte diese Tür. Kann Gott verherrlicht werden, da wo du arbeitest? Kann Gott verherrlicht werden? In dem Fall von Matthäus war es nicht der Fall. Und darum rief ihn Jesus in seine Nachfolge und sagte, komm und folg mir nach. Und es ist erstaunlich, wie spontan Matthäus alles verließ und Jesus nachfolgte. Jesus war inzwischen von allen bekannt. Er zog Menschenmassen an. Auf der anderen Seite, Matthäus war von allen geächtet. Die Menschen mieden ihn. Die Menschen mieden ihn. Ja, Jesus, voll verehrt, sieht Menschenmassen an. Auf der anderen Seite, Matthäus von allen verhasst. Was für ein Kontrast. Was für ein Kontrast. Und dass ein Mann wie Jesus Matthäus berief, ihm nachzufolgen, muss dem Matthäus so umgehauen haben, dass er sofort alles verließ, aufstand und ihm nachfolgte. Man denke an die außerordentlichen Konsequenzen, die diese einfache Entscheidung nach sich zog. Matthäus wurde zum Autor des ersten Evangeliums, das Matthäus-Evangelium. Es zahlt sich aus, auf Jesu Ruf so Nachfolge zu hören. Ja, es mag dir vielleicht ein bisschen Geld kosten. Es mag dir vielleicht Zeit kosten, aber es zahlt sich aus, weil Gott sich nichts schenken lässt. Ich sage das nur einmal. Ja, es mag dir vielleicht etwas kosten, aber es zahlt sich aus. Denn Gott lässt sich nichts schenken. Die Zeit, das Geld und all die Dinge, die du aufbringen oder aufgeben müsstest, die geht nicht leer aus, sondern Gott lässt sich nichts schenken. Er wird dir das alles zehnfach zurückgeben. Amen. Weiter geht's. Im nächsten Vers, Vers 29 heißt es, und Levi bereitete ihm ein großes Mahl in seinem Haus. Und es saß eine große Schar von Zöllnern und anderen, die es mit ihnen hielten. Ich mag diesen Bruder hier. Er bekehrt sich und was tut er als nächstes? Schmeißt eine große Party für Jesus. So einfach ist es. Er bekehrt sich. Und was tut er als nächstes? Er schmeißt eine große Party für Jesus. Ja? Die Tischgemeinschaft war die engste Form der Gemeinschaft im Orient. Lukas sagt, und Levi bereitete ihm, also Jesus, er bereitete Jesus ein großes Mahl in seinem Haus. Und er lädt seine Freunde ein. Und wer sind seine Freunde? Ihr dürft einmal raten. Zöllner, ja? Zöllner, Leute, die an seinem Lebensstil teilhatten, ja? Es waren alle Sünder. Er schmeißt eine Party und lädt seine Freunde ein und lädt Leute, die er kannte, Leute, die Umgang mit ihnen hatten. Alle anderen, die gut waren, sie wollten mit ihm keinen Umgang haben. Also er kannte nur diese Leute, Zöllner, Sünder. Drei Gründe muss Matthäus gehabt haben, dieses große Mahl zu veranstalten. Erstens, er wollte Jesus die Ehre geben. Denn bisher hat er Gott durch seine Arbeit nicht verherrlicht. Aber das sollte sich nun ändern. Ja, von nun an sollte sein Leben Jesus verherrlichen, sollte sein Leben Gott verherrlichen. Zweitens, er wollte öffentlich seine neue Zugehörigkeit zu Jesus bekennen. Ja, er war Zöllner, gerade eben. Und jetzt ist er es nicht mehr, jetzt gehört er zu Jesus. Halleluja. Nur Gott kann so eine Veränderung im Leben eines Menschen führen. Nur Gott kann das tun. Seht mal einen Paulus, der auf dem Weg war nach Damaskus, um die Jünger Jesus zu verhaften. Und auf einmal ist er derjenige, der in die ganze Welt reist, um dort zu evangelisieren. Nur Gott kann so eine Veränderung im Leben eines Menschen bewirken. Er wollte öffentlich seine Zugehörigkeit zu Jesus bekennen. Drittens, er wollte seine Freunde mit Jesus bekannt machen. Sie sollen Jesus kennenlernen. Sie sollen seine Predigt hören. Die Bekehrung zu Jesus weckte in Matthäus eine sofortige Liebe zu den Sündern. Plötzlich war er um seine bisherigen Kollegen besorgt, die aus der gleichen betrügerischen Praxis lebten. Zuvor hatte er sich nie um sie oder um irgendwelche andere Leute Sorgen gemacht. Doch nun hat er das Verlangen, dass auch sie sich bekehrten. Kann man eine wahre Bekehrung durch die Gnade Jesu Christi erlebt haben, ohne dass man sich infolgedessen nach der Bekehrung anderer sehnt? Kann man das? Aufgrund seines Verlangens schritt Matthäus zur Tat, indem er ein großes Festessen veranstaltete, zu dem er Jesus und seine bisherigen Arbeitskollegen einlud. Und jetzt passt sehr, sehr gut auf. Jesus nimmt die Einladung an und er geht auch zu dieser Party. Ja, Jesus nimmt die Einladung an und geht zu dieser Party mit seinen Jüngern. In diesem Haus voller Sünder. Und in Vers 30 heißt es, und die Schriftgelehrten unter ihnen und die Pharisäer murrten gegen seine Jünger und sprachen, warum esst und trinkt ihr mit Zöllnern und Sündern? Zöllner und Sünder wurden von den Schriftgelehrten und Pharisäern ausgeschlossen. Für sie waren Zöllner verachtungswürdige Menschen. Sie hätten niemals mit einer Gruppe von Zöllnern gegessen. Sie hätten das niemals getan. Darum kritisierten sie Jesus und seine Jünger an diesem Festessen teilzunehmen. Für sie hieß es, er bestätigte damit diese notorischen Sünder in ihrem Fehlverhalten, weil er sich gesellschaftlich mit ihnen einließ. Und zudem machte dies die evangelistischen Bemühungen Jesu unglaubwürdig. Sie sagten im Grunde, wie kann er sein, wer er ist? Und mit solchen Leuten zusammensitzen und Gemeinschaft zu haben mit solchen Leuten. Wie kann er sein, wer er ist? Und mit solchen Leuten zusammenzusitzen und mit ihnen essen und zu trinken. Jesus verband sich natürlich nicht mit ihren Sünden. Nur tat er irgendwas, was sein Zeugnis in Frage stellen konnte. Sondern er benutzte diese Gelegenheit nur, um zu lehren, zu ermahnen und zu trösten. Amen. Er benutzte diese Gelegenheit nur, um zu lehren und zu ermahnen und zu trösten. Wenn Gott dich irgendwo hinschickt, wo du gar nicht reinpasst, wo die Menschen so verkommen sind, dann geh hin. Dann nutze diese Gelegenheit, um zu lehren, zu ermahnen und zu trösten. Amen. Jesus saß im Haus, aß, trank und unterhielt sich mit solchen Leuten. Ja? Außerhalb gibt es Leute, die nicht hineingehen wollen. Nun folgen die Jünger Jesus nach um Jesus nachzufolgen, müssen sie sich entscheiden, hineinzugehen. Und nun stehst du außerhalb des Hauses und versuchst, Jesus nachzufolgen. Draußen gibt es eine Gruppe von Leuten, die nie da reingehen werden. Hinein gibt es eine Gruppe von Leuten, mit denen du keine Gemeinschaft haben solltest. Leute, die ausgestoßen und verachtet sind. Bleib bitte bei mir. Du bist ein Nachfolger Jesu. Du musst dich jetzt entscheiden, draußen zu bleiben. Draußen gibt es Leute, die sagen, wir können mit solchen Leuten keine Gemeinschaft haben. Wir können keine Zeit mit solchen Leuten haben. Es ist eine Sünde, mit solchen Leuten zu hängen. Sie sind nicht heilig genug für uns. Und sie kritisieren Jesus, der dahin geht. Nun, dein Dilemma ist, wirst du draußen bleiben und auf Jesus warten? Oder dahin gehen und dich hinsetzen und essen und trinken, wie Jesus es tat? Denn wenn du dahin gehst, riskierst du die gleichen Anschuldigungen, die sie gegen Jesus hatten. Er ist schuldig per Assoziation. Ja? Wenn du Zeit mit solchen Leuten verbringst, heißt es, du bist genauso wie sie. Wenn du Gemeinschaft mit solchen Leuten hast, heißt es, du bist genauso wie sie. Weil ihr Konzept von Heiligkeit Isolierung ist. Aber die Kraft des Heiligen Geistes ist nicht Isolierung, sondern der Heilige Geist wirkt als dynamische Gegenwart Gottes, die Menschen verwandelt, befähigt und tröstet. Das habe ich so schnell gesagt, ihr habt nicht verstanden, ich gebe es doch noch einmal. Ja? Ihr Konzept von Heiligkeit war Isolierung. Aber die Kraft des Heiligen Geistes ist nicht Isolierung, sondern der Heilige Geist ist eine dynamische Gegenwart Gottes, die Menschen verwandelt, befähigt und tröstet. Es heißt, wenn du in einen Ort gehst, wegen der Kraft des Heiligen Geistes, die in dir lebt, hast du keine Angst, den Leuten dort gleich zu werden, sondern das Licht, das in dir scheint, zeigt ihnen den Unterschied von der Kraft und der Gegenwart Jesu Christi in deinem Leben. Und du bist nicht verängstigt, dass deine Heiligkeit verschwinden wird, um zu sein so wie sie, aber du gehst hin mit der Kraft Christi, um einen Einfluss auf sie auszuüben. Damit dein Licht inmitten der Dunkelheit scheinen kann. Das Licht in dir inmitten der Dunkelheit scheinen kann. Aber die Frage ist, wirst du dahin gehen? Welche Leute sind noch dort zu finden? Obdachlose sind da drin. Naja, es ist okay, dass es ein Speisungsprogramm für sie gibt. Aber Jesus, du erwartest doch nicht, dass ich mich neben ihnen setze, oder? Welche Leute sind noch da drin? Verbrecher sind da drin. Räuber sind da drin. Schwule und Lesben sind da drin. Herr Jesus, du erwartest, dass ich auch da drin gehe? Als du mir sagtest, dir nachzufolgen, hieß es, auch da drin zu gehen mit solchen Leuten? Ich warte lieber hier draußen. Du gehst hin, ich warte lieber hier draußen. Als Jünger, als Nachfolger Jesu wirst du jeden Tag deines Lebens mit der Entscheidung leben, soll ich dahin gehen oder soll ich nicht? Oder soll ich draußen bleiben? Wenn ich ihm gehorche und dahin gehe, macht es keinen Sinn, weil wir solche Leute nicht mögen sollen. Wir sollten keine Gemeinschaft mit solchen Leuten haben. Jesus, willst du wirklich, dass ich dahin gehe? Und nun bist du vor dem Haus mit einer Gruppe von Leuten draußen, die nie dahin gehen würden. Und Jesus ist drin, der dir sagt, folge mir nach. Als ich auf der Bibelschule war, habe ich schon ein paar Mal hier erzählt, habe ich bei Burger King gearbeitet. 18 Monate lang habe ich dort gearbeitet. Ich meine, Vrislar ist eine kleine Stadt, aber es gab viele andere Arbeitgeber. Auf der anderen Straßenseite gab es McDonald's. Aber ich habe nur diese Arbeit bei Burger King gefunden. Und als ich dort gelandet bin, habe ich festgestellt, meine Chefin ist lesbisch, ihre Freundin oder ihre Frau arbeitete auch dort, mein Arbeitskollege war auch schwul. Also, ich habe mich gefragt, Herr, wo bin ich denn hier gelandet? Wo hast du mich hier geführt? Und der Herr hat geantwortet. Er hat gesagt, du bist angehender Pastor. Du musst lernen, diese Leute mit meinen Augen zu sehen. Du musst lernen, sie zu behandeln, wie ich sie behandeln würde. Du musst lernen, sie anzusprechen, wie ich sie ansprechen würde. Das musst du lernen. Oh ja, und ich musste das lernen. Er hatte recht, ich musste das lernen. Denn ich kam dort mit einer abwertenden Haltung. Ich musste das auf die harte Tour lernen. 18 Monate habe ich dort gearbeitet. Ich meine, eine bessere Ausbildung gibt es gar nicht. Am Ende meines Studiums musste ich dann kündigen. Ich musste dann weiterziehen. Kanada war das nächste Ziel, hat nicht geklappt, aber das ist eine andere Geschichte. Aber ich musste weiterziehen. Und meine Chefin, sie wollte mich nicht gehen lassen. Sie wollte mich nicht gehen lassen. Sie sagte zu mir, ich meine, sie wussten alle, was ich tue. Sie wussten alle, dass ich Theologiestudent bin, dass ich angehender Pastor bin. Sie wussten alle. Aber ich habe in dieser Zeit gelernt, sie so anzusehen wie Jesus. Ich musste das lernen und ich habe erfolgreich gelernt, sodass meine Chefin mich nicht gehen lassen wollte. Sie sagte zu mir, Emanuel, wenn du was brauchst, wo auch immer du bist, wenn du was brauchst, wenn du eine Arbeit suchst, ruf mich an, für dich jederzeit. Ruf mich an. Ein Jünger sollte lernen, Menschen, die als notorische Sünder angesehen werden, sie so anzusehen, wie Jesus sie ansieht. Sie so anzusprechen, wie Jesus sie anspricht. Sie so zu behandeln, wie Jesus sie behandelt. Versteht ihr das? Das ist die Lektion heute. Ja? Sie so anzunehmen, wie Jesus sie annimmt. Jesus nimmt jeden an. Seht mal Matthäus. Keiner wollte mit ihm etwas zu tun haben. Und Jesus kam und sagt, komm, folge mir nach. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es für die anderen Jünger nicht einfach war. Wir haben bei The Chosen gesehen, dass der Petrus sehr, sehr, sehr lange Zeit Probleme mit dem Matthäus hatte. Oder? Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die anderen Jünger, dass es für sie nicht leicht war. Aber sie mussten das auch lernen. 3 Jahre waren sie unterwegs und wie sie gelernt haben. Ein Jünger sollte lernen, Menschen, die gesellschaftlich als Sünder angesehen werden, so anzusehen, wie Jesus sie ansehen würde. Sie anzunehmen, wie Jesus sie annehmen würde. Sie anzusprechen, wie Jesus sie ansprechen würde. Sie zu behandeln, wie Jesus sie behandeln würde. Wie würde Jesus sie behandeln? Stell dir die Frage, was würde Jesus in diesem Augenblick tun? Weiter geht's. Die Schriftgelehrten und Pharisäer hatten kein Evangelium. Sie besaßen nicht die Kraft Jesu, um Sünder zu bekehren. Ihre Fähigkeiten reichten bei weitem nicht an die Vollmacht Jesu heran. Sie wären vielleicht in der Gefahr gewesen, selbst der moralischen Ansteckung zu erliegen. Jesus wies sie auch nicht an, solche Feste zu besuchen. Ich meine, man lässt nicht jemanden, der selbst Pocken hat, einen Patienten pflegen, der an dieser Krankheit leidet, oder? Auf der anderen Seite hat der Kranke keine Möglichkeit, gesund zu werden, wenn kein Arzt sich seiner annimmt. Und er wird unweigerlich an der Krankheit erliegen. Es muss also jemand zum Kranken gehen. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zu Buße. Amen. Es wäre seltsam, wenn ein Arzt auf die Gefahren von Krankheiten hinweisen würde, ohne jemals zu den Kranken zu gehen. Und nebenbei bemerkt, waren die Schriftgelehrten und Pharisäer so gerecht, dass sie überhaupt keinen Arzt brauchten? Natürlich nicht, waren sie nicht gerecht. Sie brauchten ebenso wie die Zöllner die Vergebung ihrer Sünden. Doch sie wollten ihre Sünden nicht bekennen und ihre Schuld zugeben. Und deshalb kritisierten sie den Arzt, dass er so ernsthaft kranken Menschen ging. Sie betrachteten sich selbst als gerecht und hatten kein Empfinden für ihre eigene Not, für ihre eigene Sünde. Deshalb konnten sie nicht von den Vorzügen des Dienstes unseres großen Arztes profitieren. Doch die Zöllner und Sünder erkannten, dass sie Sünder waren und von ihren Sünden errettet werden mussten. Für solche Leute ist Jesus gekommen. Amen. Und damit kommen wir zum Schluss dieses zweiten Themenblocks. Kommt und folgt mir nach. Was lernen wir aus diesem Block? Was haben wir aus diesem Block gelernt? Wir lernen, dass Jesus die Jünger lehrte mit allem, was er tat und mit allem, was er sagte. Alles, was er tat und alles, was er sagte, damit lehrte er die Jünger ständig. Nachfolge heißt, so zu sein wie Jesus, in seinen Fußstapfen zu wandeln, so zu sein wie der Herr Jesus. Ja? Und wir sind ausgegangen von Petrus, den Jesus berufen hat. Und dort haben wir gelernt, ein Jünger ist jemand, dessen ganzes Leben in den Händen Jesu steht. Ich habe alles zusammengefasst. Ihr könnt das Blatt dort vorne nehmen, wenn ihr das für euch behalten wollt. Ja. Ein Jünger ist jemand, dessen ganzes Leben in den Händen Jesu steht. Ein Jünger kann sein Leben nicht teilen. So nach dem Motto, dieser Bereich meines Lebens gehört mir, nur mir. Jesus hat mir in diesem Bereich nichts zu sagen, sondern ich entscheide, wie ich dies oder jenes mache. Nein, Jünger zu sein heißt 24/7. 24/7. Ja. Zweitens, ein Jünger sollte lernen, die zu berühren, die man sonst nie berührt. Da haben wir die Heilung des Leprakranken gesehen, des Aussätzigen. Ein Aussätziger durfte man nicht berühren, denn der Aussatz ist ein Bild für die Unreinheit der Sünde. Ein Bild für die Unreinheit der Sünde. Und die Sünde hat uns alle aussätzig gemacht. Ich meine, wir alle sind aussätzig oder waren aussätzig, bis Jesus uns berührt hat und uns rein gemacht hat durch sein Blut. Und das. Und allein die Berührung Jesu, allein durch sein Blut, werden wir von unseren Sünden rein. Nur Christus hat die Macht, dich rein, dich und mich rein zu machen und dir ein neues Leben zu schenken. Und das Dritte, ein Jünger sollte seinen Nächsten so sehr lieben, dass er sogar Unmögliches tut, um ihn zu Jesus zu bringen. Die vier Männer, die wirklich Unmögliches getan haben, sie kamen zu Jesus mit dem Gelähmten und sie fanden keinen Platz, wo sie reingehen konnten. Und sie stiegen aufs Dach, machten das Dach auf und braten diesen Gelähmten. Also das ist Unmögliches. Sie haben Unmögliches getan, um diesen Mann zu Jesus zu bringen. Und heute, ein Jünger sollte lernen, Menschen, die als notorische Sünder angesehen werden, sie anzusehen, wie Jesus sie ansieht, sie zu behandeln, wie Jesus sie behandelt, sie anzusprechen, wie Jesus sie anspricht und sie anzunehmen, wie Jesus sie annimmt. Amen. Wie gesagt, das Blatt habe ich ausgedruckt, liegt dort hinten. Wer möchte, kann das mitnehmen. Fortsetzung folgt nach Ostern wahrscheinlich. Amen.